So, ich darf euch auch ganz herzlich begrüßen. Freut mich, euch hier nochmal live zu sehen, aber auch im Livestream. Und ich möchte mit einer Frage beginnen. Hast du schon mal erlebt, dass du etwas geplant hast und plötzlich ist alles ganz anders gekommen? Ich habe das zum Beispiel heute Morgen erlebt. Ich bin gekommen, habe so geplant, dass ich pünktlich da bin, dass ich die Sachen vorbereite. Dann ist auch Philipp gekommen, hat mitgeholfen. Und plötzlich war einiges bei der Technik anders. Da waren Einstellungen verändert, da haben Kabeln gefehlt und das hat dann ein bisschen Stress verursacht. Wir haben es zum Glück noch geschafft und es freut uns, dass jetzt auch die Livestream-Zuschauer hoffentlich gute Qualität haben. Aber vielleicht hast du das auch in anderen Bereichen mal erlebt. Du hast Pläne gehabt, hast dir was zurechtgelegt und es ist irgendwas passiert, was du nicht beeinflussen hast können und nichts von dem, was du geplant hast, hast du so umsetzen können. Auch in dieser Geschichte, mit der wir uns heute beschäftigen wollen, ist es anders gekommen, als geplant war. Nicht nur einmal, sondern mehrere Male. Und in dieser Geschichte war es nicht so sehr die Schuld dieser Menschen, dass es anders gekommen ist, sondern es war allein, weil Gott entschieden hat, dass es anders kommen soll. Aber wie das genau war, werden wir uns dann noch anschauen. Und ich darf jetzt Romy bitten, dass sie uns den Predigttext vorliest aus Lukas 1, 5 bis 25.
Ich lese aus Hoffnung für alle. Als Herodes König von Judäa war, lebte dort der Priester Zacharias. Er gehörte zur Dienstgruppe Abia. Seine Frau Elisabeth stammte aus der Familie Aarons. Beide lebten so, wie es Gott gefällt. Sie hielten sich genau an seine Gebote und Ordnungen. Sie hatten keine Kinder, denn Elisabeth konnte keine bekommen. Und beide waren inzwischen alt geworden. Wieder einmal hatte die Gruppe Abia Tempeldienst. Wie üblich wurde ausgelost, wer zur Ehre Gottes im Tempel den Weihrauch anzünden sollte. Das Los fiel auf Zacharias. Er betrat den Tempel, während die Volksmenge draußen betete. Plötzlich stand auf der rechten Seite des Räucheropferaltars ein Engel des Herrn. Zacharias erschrak und fürchtete sich. Doch der Engel sagte zu ihm: Fürchte dich nicht, Zacharias. Gott hat dein Gebet erhört. Deine Frau Elisabeth wird bald einen Sohn bekommen. Gib ihm den Namen Johannes. Du wirst über dieses Kind froh und glücklich sein und auch viele andere werden sich über seine Geburt freuen. Gott wird ihm große Aufgaben übertragen. Er wird weder Wein noch andere berauschende Getränke zu sich nehmen. Schon vor seiner Geburt wird er mit dem Heiligen Geist erfüllt sein und er wird viele in Israel zu Gott, ihrem Herrn, zurückbringen. Entschlossen und stark, wie der Prophet Elia, wird er das Kommen des Messias vorbereiten. Er wird Eltern und Kinder wieder miteinander versöhnen und die Ungehorsamen werden wieder Gottes Willen erfüllen. So wird er das ganze Volk darauf vorbereiten, den Herrn zu empfangen. Wie ist so etwas möglich? Fragte Zacharias erstaunt den Engel. Ich bin ein alter Mann und auch meine Frau ist alt. Der Engel antwortete: Ich bin Gabriel und stehe unmittelbar vor Gott als sein Diener. Er gab mir den Auftrag, dir diese gute Nachricht zu überbringen. Aber weil du mir nicht geglaubt hast, sollst du stumm sein, bis geschieht, was ich gesagt habe. Dann wirst du sehen, dass alles wahr ist. Inzwischen wartete die Menschenmenge draußen auf Zacharias. Alle wunderten sich, dass er so lange im Tempel blieb. Als er endlich herauskam, konnte er nicht mehr reden. Daran erkannten sie, dass er im Tempel etwas Außergewöhnliches gesehen haben musste. Zacharias konnte sich nur noch mit Handzeichen verständigen. Er blieb stumm. Als die Zeit seines Tempeldienstes vorüber war, ging er nach Hause. Nur wenig später wurde seine Frau Elisabeth schwanger. Sie blieb 5 Monate lang in ihrem Haus. Endlich hat der Herr an mich gedacht und mir geholfen, sagte sie. Nun kann mich niemand mehr verachten, weil ich keine Kinder habe.
Vielen Dank, Romy. Ja, der Mensch denkt, doch Gott lenkt. Der Mensch dachte und Gott lachte. Das ist ein Spruch, den man vielleicht auch auf diese Geschichte anwenden kann. Aber schauen wir uns mal diese Geschichte ein bisschen genauer an, bevor wir dann weitergehen darauf, was das für uns bedeutet. 400 Jahre lang hat es gedauert, zumindest wenn man sich die christliche Bibel anschaut, zwischen dem letzten Buch des Alten Testaments und dem ersten Buch des Neuen Testaments. Das letzte Buch nach Luther, nach der Vulgata, ist Maleachi. Vulgata war die lateinische Übersetzung. Und das ist insofern interessant, weil in Maleachi eine Prophetie gegeben wird von einem Boten, der den Weg bereiten wird. Also da findet sich eine messianische Verheißung und dieser Engel zitiert genau diese Verheißung aus Maleachi. Die hebräische Bibel war allerdings anders angeordnet als die spätere lateinische Bibel und dort ist das letzte Buch, das Buch Chroniken. Und Chroniken war da noch nicht in 2 Teile unterteilt, sondern es war ein Buch. Auch das ist für unsere Geschichte interessant, weil in Chroniken wird der Priesterdienst beschrieben und da lesen wir, dass es 24 Abteilungen, Ordnungen, Gruppen gegeben hat, in welche die Priester unterteilt waren. Und Lukas 1 greift genau diese Gruppen wieder auf und setzt insofern auch diese Geschichte der hebräischen Bibel fort. Mehr dazu, was es mit diesen Gruppen auf sich hat, später. Aber jetzt ist diese Zeit erfüllt, unabhängig davon, ob wir von Maleachi ausgehen oder von Chroniken. Jetzt geht mit dieser Geschichte in Lukas in Erfüllung, was im Alten Testament angekündigt worden ist. Nämlich, dass ein Bote gesandt wird, der dem Herrn, im Hebräischen wird für Herrn oft JHWH verwendet, beziehungsweise ist gemeint, also der Gottesname. Und die Zeit dafür ist jetzt gekommen. Viele Jahrhunderte hatten die Israeliten darauf gewartet, dass Gott diesen Messias schickt, der so oft schon angekündigt worden ist. Aber viele hatten wahrscheinlich schon aufgegeben, dass das jetzt noch passieren wird. Dieser Spruch, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott, ist nicht etwas Neues, sondern auch die Griechen haben dieses Konzept schon gekannt. Es hat da zum Beispiel den Dichter Aesop gegeben, vielleicht habt ihr schon mal von den Aesop-Fabeln gehört. Und da wird berichtet von einem Ochsentreiber und dessen Ochsen bleiben im Sumpf stecken und so bleibt er da stehen und schreit zu den Göttern, dass sie eingreifen und ihm helfen. Aber es passiert nichts und da erscheint ihm Herkules. Und Herkules sagt ihm, er soll erst selber mal Hand anlegen, selber was machen und dann soll er erst die Götter fragen, wenn er es nicht mehr schafft. Und auch zu dieser Zeit, wo diese Ereignisse mit Zacharias und Elisabeth stattgefunden haben, kann man annehmen, dass es Israeliten gegeben hat, die gedacht haben, wenn wir wollen, dass Gott uns hilft, müssen wir erst selber was tun. Da war zum Beispiel die Gruppierung der Zeloten. Die haben das nicht richtig gefunden, dass die Römer Israel besetzt haben. Und sie wollten aktiv Widerstand leisten gegen die römische Besatzung, um Freiheit zu bringen. Und sie haben geglaubt, dass Gott da auf ihrer Seite sein wird. Aber es war nicht so, dass Gott vergessen hat einzugreifen. Es kam anders. Denn Gott hatte sehr wohl die Absicht, die Verheißungen zu erfüllen. Und Lukas berichtet davon Zacharias und Elisabeth, die beide aus dem Geschlecht Aarons kommen. Und das war das priesterliche Geschlecht. Und allein diese Namen zeigen uns schon etwas über Gottes Absichten. Zacharias bedeutet, Gott hat sich erinnert. Oder Jahwe hat sich erinnert. Zachariah. Elisabeth bedeutet, Gott hat geschworen. Und später der Sohn, den sie bekommen werden, heißt Johannes. Das bedeutet, Jahwe ist gnädig. Allein anhand dieser Namen könnten wir eigentlich schon eine Predigt halten. Gott hat sich erinnert. Er hat geschworen. Und Jahwe ist gnädig. Und wir lesen, dass Zacharias und Elisabeth keine Kinder bekommen konnten, was in Israel eine große Schande war. Viele haben das auch als eine Strafe Gottes gesehen. Aber Lukas macht ganz deutlich, dass Gott die beiden nicht gestraft hat, weil es steht, sie waren gerecht vor Gott. Sie haben ein Leben geführt, das Gott geehrt hat. Die beiden waren schon sehr alt. Dass Zacharias immer noch als Priester diente, war kein Widerspruch dazu, dass sie alt waren, weil die Priester hatten keine Pension. Die sind nicht in Pension gegangen, sondern haben wirklich bis zum Ende gedient. Und jetzt war es so, dass es in Jerusalem diesen Tempel gegeben hat, aber es hat sehr viele Priester gegeben. Josephus, der jüdische Kirchengeschichtsschreiber, berichtet, dass es um die 20.000 Priester gab. Und diese 20.000 Priester waren in 24 Abteilungen untergliedert. Übrigens geht vermutlich auch die Ankündigung der 24 Ältesten in Offenbarung auf diese 24 Priesterabteilungen zurück. Und man kann das sagen, dass jede Abteilung im Durchschnitt um die 800 Priester gehabt hat. Und von diesen Priestern wurde wiederum ausgelost, welcher Priester einmal im Jahr alleine in das Heiligtum gehen durfte, am Tag der Versöhnung, um Gott das Opfer zu bringen und um Vergebung zu bitten und Vergebung zu erhalten, stellvertretend für das Volk Israel. Also ihr könnt euch schon denken, in Anbetracht dieser Zahlen, dass es höchst unwahrscheinlich war, dass man ausgewählt wird als Priester für diesen Dienst. Und es hat weiters noch die Regelung gegeben, dass jeder Priester höchstens einmal im Leben das machen kann, aber viele haben das nie machen können. Zacharias ist nach Jerusalem gekommen und hat wahrscheinlich nicht groß erwartet, dass da jetzt was anders sein wird als in all den Jahren zuvor. Doch es kam anders. Zacharias ist auserwählt worden, diesen Dienst zu tun. Und man kann sich vorstellen, dass er sehr nervös gewesen sein muss. Wahrscheinlich war das der wichtigste Moment im gesamten Leben von Zacharias. Und wie Zacharias da reinkommt ins Heiligtum, steht da dieser Engel auf der rechten Seite des Altars. Es gibt da unterschiedliche Vermutungen, warum auf der rechten Seite. Ich kann auch nicht die Antwort geben, aber es ist interessant, dass die rechte Seite oft verwendet wird als ein Bild für die göttliche Stellung oder göttliche Allmacht. In Jesaja 41 sagt Gott zum Beispiel, dass er mit seiner siegreichen rechten Hand helfen wird. Also es steht für göttliches Eingreifen. In der Geschichte in Matthäus 25 vom Weltgericht, wo die Schafe und die Böcke getrennt werden, sagt Jesus, dass die Schafe zu seiner Rechten gehen sollen, die Böcke zu seiner Linken. Und wir lesen mehrmals im Neuen Testament, dass Jesus zur Rechten des Vaters sitzt. Das Erscheinen dieses Engels zeigt uns also, dass Gott selbst hier in die Geschichte eingreift. Und so begegnet Zacharias diesem Boten, und es war üblich, dass dieser hohe Priester auch gebetet hat, stellvertretend für das Volk, wenn er diesen Dienst gemacht hat, diesen Weihrauch zu opfern. Und der Engel sagt ihm, Gott hat dein Gebet erhört. Das Erste, woran wir vielleicht denken, welches Gebet er erhört hat, ist das Gebet nach einem Kind. Aber nachdem wir lesen, dass Zacharias schon sehr alt war und auch Elisabeth, und auch nachdem Zacharias stellvertretend für das Volk gebetet hat um Vergebung der Sünden, ist eher anzunehmen, dass es auch das Gebet ist, dem Volk Israel Erlösung zu schenken. Er hat das Gebet erhört, den Messias zu schicken. Aber die Antwort des Engels bedeutet sowohl die Erfüllung des persönlichen Gebetes, das Zacharias und Elisabeth sicher vielfach in ihren jungen Jahren gebetet haben, das Gebet nach einem Sohn oder Kind, als auch die Erfüllung des Gebetes des Volkes, dass Gott endlich eingreift und einen Retter schickt. Und dieser Engel sagt ihm, dass das Kind Johannes heißen soll. Das war äußerst untypisch, weil es üblich war, dass vor allem der Erstgeborene den Namen des Vaters weitertragt. Aber Gott hat einen anderen Plan. Johannes ist übrigens die einzige Person im Neuen Testament, von der gesagt wird, dass sie von Geburt an mit dem Heiligen Geist erfüllt war. Nicht einmal von Jesus lesen wir das. Bei Jesus lesen wir, dass er erst bei seiner Taufe erfüllt worden ist vom Heiligen Geist. Aber von klein auf war Johannes erfüllt vom Heiligen Geist. Und ihr kennt vielleicht auch diese Begebenheit, wo Maria mit Jesus in ihrem Leib Elisabeth begegnet und das Kind im Bauch zu springen beginnt, weil es sich vermutlich freut oder merkt, da ist was, da ist die Berufung meines Lebens. Wahrscheinlich hat das Kind noch nicht so gedacht, aber es hat irgendwas gespürt. Übrigens ist das auch ein Argument, was gerne für die Kindertaufe verwendet wird. Wenn Leute sagen, ja, Kinder können sich doch noch nicht für Gott entscheiden oder können doch noch nicht glauben, da wird dann gern argumentiert, dass Johannes sehr wohl erfüllt war vom Heiligen Geist, also auch reagieren hat können auf Jesus. Aber das nur als Bonus. Der Engel kündigt also da jetzt mehrere Dinge an und diese Ankündigungen sind alles Erfüllungen von Dingen, die wir im Alten Testament verteilt finden. Er sagt unter anderem, dass dieser Sohn viele Israeliten zum Herrn, ihren Gott, bekehren wird. Es ist auch von dem her spannend, weil wer ist Gott, ihr Herr? Natürlich ist es der Gott Israels, Jahwe, aber auch Jesus wird im Neuen Testament als Herr bezeichnet. Johannes wird Menschen zu Gott, ihrem Herrn, er wird Menschen zu Jesus bekehren und er wird Wegbereiter sein für den Messias. Er wird da weiter als der Elia bezeichnet, der kommen soll. Jesus sagt später, dass Johannes dieser Elia ist. Also wir können hier sagen, dass auch Jesus das Alte Testament so verstanden hat. Und in Lukas lesen wir dann, dass Johannes mit folgenden Worten auf Jesus deuten wird. Lukas 3,16: Ich taufe mit Wasser, es kommt aber einer, der stärker ist als ich. Ich bin nicht wert, dass ich ihm die Riemen seiner Schuhe löse. Der wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Also in Lukas sagt Johannes nicht, dass Jesus das Lamm Gottes ist. Das lesen wir nur in Johannes. Aber auch in Lukas sagt er, dass Jesus größer sein wird, mit dem Heiligen Geist und Feuer taufen wird. Weiters wird dieser Sohn die Herzen der Väter den Kindern zuwenden und den Ungehorsamen werden ihre Gesinnungen geändert werden, wie es Gott gefällt. Über diese Prophetie in Malachi hinaus sagt der Engel auch noch, dass Johannes den Auftrag haben wird, Israel zur Umkehr zu führen. Ich habe das besonders spannend gefunden hier, dass diese Umkehr stattfindet als Vorbereitung für Jesus. Normal ist ja so mein Konzept, Gottes Güte führt die Menschen zur Umkehr. Und wenn uns Jesus begegnet, dann erkennen wir unsere Sünde und kehren um. Und ich glaube das auch nach wie vor, aber hier sehen wir, dass Johannes den Weg bereitet für Jesus, indem er die Menschen auffordert, umzukehren. Und ich glaube, dass beide Varianten möglich sind. Dass sowohl das Umkehren von seinen Sünden und vor Gott Buße tun zu einer Begegnung mit Jesus führen kann, als auch umgekehrt eine Begegnung mit Jesus, die zur Umkehr führt. Aber für beides braucht es den Heiligen Geist. Ja, er wird dem Herrn ein Volk zuführen. Später bezeichnet auch Elisabeth, die Mutter von Johannes, Maria als Mutter des Herrn. Wir erinnern uns, Herr ist die Umschreibung für Jahwe, JHWH, für den Gott Israels. Und somit sagt eigentlich auch Elisabeth schon, dass Maria die Mutter Gottes ist, weil Jesus dieser Gott ist. So, zurück zu Zacharias. Das war jetzt ein längerer Exkurs über die Worte des Engels. Zacharias hat jetzt eigentlich großen Grund zur Freude. Also er ist die auserwählte Person, nicht nur ins Allerheiligste zu gehen, sondern auch um Gottes erfüllte Verheißung zu empfangen, dass jetzt die Veränderung kommt in Israel. Aber anstatt sich zu freuen, reagiert Zacharias überrascht. Er reagiert eigentlich mit denselben Worten wie Abraham, nämlich sagt er, wie soll mir das geschehen? Denn ich bin alt und genauso meine Frau. Meine Frau ist hochbetagt und er möchte ein Zeichen haben. Vielleicht denkt ihr euch, warum ist der Engel so hart? Warum macht er ihn gleich stumm deswegen, nur weil er fragt, woran soll ich das erkennen? Aber eigentlich ist dieses milde Gericht, wie man das schon auch nennen kann, dass er stumm wird, auch ein Zeichen. Er möchte ein Zeichen haben, er kriegt das Zeichen. Er kann nicht mehr reden. Und ich denke, es hat aber auch noch einen anderen Grund. Zacharias zweifelt daran und stellt in Frage, wie soll das möglich sein? Und jetzt antwortet der Engel nicht direkt auf die Frage, wie das möglich ist, sondern er sagt, ich bin Gabriel, der in der Gegenwart Gottes steht. Also stellt sich das vor, Zacharias sagt, ich bin alt. Der Engel sagt, ich bin Gabriel. Also hier konfrontieren sich zwei verschiedene Realitäten. Die Realität von Zacharias ist, ich bin zu alt für ein Kind. Wie soll sowas möglich sein? Es ist nicht realistisch. Die Realität von Gabriel ist, ich bin der Engel des Herrn, ich stehe in Gottes Gegenwart und ich weiß, bei Gott ist nichts unmöglich. Und die Realität Gottes bricht in die Realität von Zacharias herein. Und sie bricht so mächtig herein, dass Zacharias nichts dagegen tun kann, dass er sogar stumm wird, was eigentlich auch zeigt, es hat überhaupt nichts mit Zacharias zu tun. Und was mich auch ermutigt, dass Zacharias nicht als Glaubensheld dargestellt wird, sondern er wird dargestellt in seinem Zweifel und in seinem Zweifel gebraucht ihn Gott, um den Weg für den Messias vorzubereiten. Ich habe auch noch eine andere Vermutung, warum Zacharias stumm wird. Es ist eine Spekulation, aber ihr könnt das prüfen. Wir lesen im Alten Testament, vor allem in Sprüche, wie wichtig die Worte sind und welche Kraft unsere Worte haben. Jakobus zitiert das dann auch. Und da heißt es unter anderem, Tod und Leben sind in der Macht der Zunge. Kann es sein, dass das, was Gott tun wollte, durch Zacharias und Elisabeth, so wichtig war für Gott, dass er nicht zulassen wollte, dass Zacharias das mit seinen Worten gefährdet oder in Zweifel zieht? Ist nur eine Vermutung, aber vielleicht war auch das ein Grund. Ja, es stellt sich auch die Frage für uns, in welcher Realität leben wir? Ich glaube, es ist wichtig, dass wir vor allem als Christen realistisch bleiben, auch rational erreichbar sind, auch unseren Glauben begründen können. Aber ich glaube, Hoffnung im Glauben zu haben, heißt nicht, die Augen zu verschließen vor Problemen, sondern Hoffnung zu haben bedeutet, Probleme anschauen zu können und trotzdem zu wissen, dass Gott größer ist. Ich möchte das nochmal sagen. Hoffnung zu haben bedeutet nicht, die Augen zu verschließen vor Problemen oder der Realität, aber es bedeutet, Probleme anschauen zu können und trotzdem zu wissen, dass Gott größer ist. Ja, das Volk wartet im Tempelvorhof auf Zacharias, wie das üblich war, und sie wundern sich, warum das so lange dauert. Gewöhnlich war es dann so, dass der Priester rauskommt und den Segen über sie ausspricht, weil das Darbringen des Weihrauchs eigentlich nicht viel Zeit braucht. Und als Zacharias dann rauskommt, ist er stumm geworden, Das Volk wundert sich, er gibt ihnen Zeichen, sie merken, es ist was passiert. Wie diese Geschichte weitergeht, lesen wir dann ein Stück weiter hinten, ab Vers 57. Ich möchte nur Punkte einbringen, die für uns noch wichtig sind. Wir lesen dann, dass dieses Kind auch geboren wird. Davor ist auch noch interessant, dass sich Elisabeth für 5 Monate verbirgt. Kann man sich auch wieder die Frage stellen, warum verbirgt sich Elisabeth und was bedeutet das? Vermutlich heißt das auch, dass sie sich nicht mit anderen getroffen hat. Sie war zu Hause, sie war in der Stille, sie war im Gebet. Und womit wird sich Elisabeth beschäftigt haben in diesen 5 Monaten? Ich denke, was sie wahrscheinlich am meisten beschäftigt hat, war, wie ihr Mann heimgekommen ist, wie er stumm war und wie hat er mit ihr kommuniziert, durch Zeichen, vielleicht durch eine Tafel, wie er das auch später macht. Und die Botschaft, die Elisabeth empfangen hat, war, dass sie einen besonderen Sohn bekommen werden, der wird den Namen Johannes haben und er wird dem Herrn den Weg bereiten. Sie hat also 5 Monate mit diesem Gedanken verbracht. Vielleicht spielt auch hier das mit, dass sie sich nicht in eine Realität begeben wollte, wo Menschen sagen, ja, glaubst du wirklich, dass das so ist und warum sollte Gott das genau mit dir machen? Sondern sie hat sich mit Gottes Realität gefüttert, mit dem, was Gott zu ihr gesprochen hat. Und das Kind ist davon beeinflusst worden. Ja, die Nachbarn kommen, die Verwandten freuen sich. Und am 8. Tag kommen auch die Verantwortlichen und wollen das Kind beschneiden. Doch es kommt wieder anders. Elisabeth sagt, das Kind soll Johannes heißen. Die Leute sind skeptisch, das macht keinen Sinn. Das macht man nie so. Und dann auch hier Zacharias bestätigt das. Und das Kind bekommt den Namen Johannes. Also so viel zur Geschichte selbst. Ihr seht, es ist da mehrmals etwas passiert, was anders gekommen ist als erwartet. Einerseits, dass Gott plötzlich eingreift nach all dieser Zeit, dann, dass Zacharias auserwählt wird, dann, dass da ein Engel erscheint, dann, dass dieser Engel diese Botschaft bringt, dass jetzt das Kind kommen wird, was sie eigentlich nicht mehr erwartet haben und so weiter. Also Zacharias und Elisabeth hatten konkrete Erwartungen an Gott und aneinander, wie sie vielleicht jung waren. Diese wurden zunächst enttäuscht, doch dann nahm alles eine überraschende Wende. Vielleicht hast doch du solche Erfahrungen im Leben gemacht, dass du bestimmte Erwartungen an Gott gehabt hast, doch diese Erwartungen sind enttäuscht geworden. Vielleicht hattest du Pläne, dass du gemeinsam mit einem Partner, einer Partnerin alt wirst, doch du hast diese Person vorzeitig verloren. Aus welchen Gründen auch immer. Vielleicht hattest du einen Plan für eine bestimmte berufliche Karriere oder eine bestimmte Tätigkeit, die du machen wirst. Doch es hat nicht funktioniert. Vielleicht hast du deinen Job verloren. Vielleicht hast du nie das bekommen, was du eigentlich machen wolltest. Vielleicht hast du Pläne gehabt zu heiraten, einen Partner zu finden, aber es hat sich nicht ergeben, hat nicht gepasst oder ist gescheitert. Vielleicht hast du auch konkrete Vorstellungen gehabt, wie deine Ehe ausschauen soll. Aber es war anders. Ich muss öfter an die Begebenheit denken, wo ich mal mit Moritz geredet habe, so nebenbei an der Uni. Und wir haben so geredet, ja, wie das so ist. Und dann hat Moritz gesagt, ja, es ist normal, so die ersten 4 Jahre sind am schlimmsten. Und habe ich gefragt, ja, wie lange seid ihr schon verheiratet? Ja, 4 Jahre. Also vielleicht hast du mit einem Zwinkern, ja, das stimmt. Ich habe es schon als Scherz aufgefasst. Aber vielleicht hast du das auch erlebt, dass es schwieriger war, als du vielleicht erwartet hast. Vielleicht hast du Kinder bekommen, aber es war ganz anders, als du dir vorgestellt hast. Es war nicht so harmonisch oder die Kinder haben sich nicht so erziehen lassen, wie du dir das gedacht hast. Vielleicht hast du auch traumatische Erfahrungen gemacht in deinem Leben, die dich geprägt haben bis heute, dass vielleicht in deiner Kindheit, dass deine Eltern gestritten haben, sich getrennt haben, schlecht behandelt, vielleicht auch andere Dinge, die dir widerfahren sind und du leidest bis heute unter diesen Nachwirkungen. Ich finde es ermutigend, dass die Bibel berichtet in all diesen schlimmen Dingen, über die wir jetzt geredet haben, dass selbst Gott erlebt hat, dass es anders kommen kann, als man sich es vielleicht wünscht. Im Garten Eden hat Gott die Menschen geschaffen in einem wunderschönen Umfeld und er hat gute Pläne für sie gehabt. Seine Pläne waren, seid fruchtbar und vermehrt euch. Und er wollte mit ihnen in Gemeinschaft sein. Doch es ist anders gekommen, als Gott sich das vielleicht gewünscht hat. Ich glaube nicht, dass es unbedingt überraschend war für Gott. Gott ist allmächtig, er ist allwissend. Aber trotzdem muss es ein Schmerz gewesen sein für Gott, dass die Menschen, die er so geliebt hat, sich gegen ihn entscheiden, ihm ungehorsam sind. Aber er hat es zugelassen, in seiner Allmacht. Auch bei Zacharias und Elisabeth, denke ich, sind noch über diese Geschichte hinaus Dinge passiert, die anders waren, als sie geplant haben. Normal ist ja der Traum eines jeden Paars in Israel gewesen, Nachkommen zu bekommen, sich zu vermehren, Enkelkinder, Kindeskinder zu haben. Das finden wir schon im maronitischen Segen. Aber Johannes war nicht so ein Sohn. Johannes hat ihnen keine große Familie gegeben. Johannes war ein Sohn, der in der Wüste war, der von Heuschrecken gelebt hat und Honig. Er war ein Sohn, der ein bisschen anders war, ein bisschen eigenartig, der nicht geheiratet hat, der auch sehr früh gestorben ist. Wir wissen nicht, ob Zacharias und Elisabeth das noch miterlebt haben, aber es war nicht die typische Familie, wie sich das Israeliten gewünscht haben. Aber in all dem anders kommen, was wir uns jetzt angeschaut haben, was ist, wenn Gottes Liebe für dich nicht an diese Pläne, die du dir vielleicht zurechtgelegt hast, gebunden ist? Was, wenn er bei dir ist, genau da, wo du dich jetzt befindest? In all diesen Enttäuschungen, die du vielleicht erlebt hast, in all den Schmerzen, die Gott selber auch mitempfunden hat, wenn er sagt, es ist okay. Wenn er nicht sagt, ja, wenn es nur so gewesen wäre, wenn das nicht passiert wäre, wenn du das anders entschieden hättest, dann könnte ich dich jetzt segnen. Dann könnte dein Leben anders ausschauen. Aber was, wenn Gott nicht so ist? Wenn er sagt, ich sehe den Schmerz, ich sehe, wo du stehst, aber ich bin mit dir, genau in dieser Situation. Gott sagt nicht zu Zacharias, es tut mir aber leid, dass es anders gekommen ist. Sagt nicht, es tut mir leid, dass ihr so lange keine Kinder bekommen habt. Sondern Gott macht etwas Schönes. Er macht etwas Neues aus einer schwierigen Situation. Ja, ich möchte euch einladen, aufzustehen. Und möchte auch, wenn du das willst, möchte ich einladen, dass du deine Hand auf dein Herz legst, wenn ich jetzt bete, einfach auch mit der Bitte, dass Gott dich berührt und dass er auch Enttäuschungen wegnimmt, die du vielleicht erlebt hast. Ja, danke Gott, dass du ein guter Gott bist. Und auch wenn wir vieles nicht verstehen im Leben, wenn wir vieles gerne anders gemacht hätten, vieles gerne rückgängig machen würden, danke, dass du uns mitten in dieser Situation sagst, ich bin bei dir, ich habe dich nicht verlassen und ich sehe dich. Vater, ich möchte dich bitten, dass du auch jetzt die Enttäuschungen heilst, wo wir bitter geworden sind dir gegenüber, wo wir uns fragen, Gott, warum hast du das zugelassen? Warum bist du nicht da, wenn ich dich gebraucht habe? Möchte ich bitten, dass du jetzt kommst in diese Situation. Dass du jetzt kommst in unser Herz und diese Schmerzen wegnimmst. Wir wollen dir jetzt auch unsere Fragen geben. Wir wollen sagen, es ist okay, auch wenn nicht alle Fragen in diesem Leben beantwortet werden. Danke, Jesus. Ich möchte bitten, dass du auch weiterhin wirkst, dass du uns weiterhin berührst, dass du Enttäuschungen heilst, dass du Wunden heilst und dass du uns zeigst, dass deine Liebe nicht davon abhängig ist, ob es so gekommen ist, wie wir das geplant haben. Amen. Amen.